Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Unterwegs sein in Europa, Menschen treffen, zuhören, zusehen, Geschichten erfahren, das gehört zum täglichen Geschäft unserer Reporterinnen und Reporter. Und darüber erzählen sie uns in den Gesichtern Europas. Doch seit der Corona-Pandemie ist das alles nicht mehr so einfach, seitdem wir alle mit unseren Kontakten sparsam sein müssen und auf Distanz gegangen sind. Und aus der Distanz sieht vieles anders aus. Aber wie? Und wie läuft eine Recherche im Lockdown? Wie arbeiten unsere Reporterinnen und Reporter momentan? Was müssen sie sich einfallen lassen? Und was sagt das alles über die Corona-Lage in anderen Ländern Europas? Ich habe 5 Reporterinnen und Reporter gebeten, uns zu erzählen, wie es ihnen gerade ergeht, wie die Corona-Pandemie ihr journalistisches Arbeiten verändert hat. Und anders als sonst erzählen unsere Reporterinnen und Reporter auch etwas über sich, lassen uns über die Schulter gucken und gewähren uns einen Blick hinter die Kulissen. Mit Mikrofon und Maske. Reporteralltag in Corona-Zeiten. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Gesichter Europas mit Katrin Michaelsen. Über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Pandemie wurde in Europa viel diskutiert. Und Carsten Schmiester, ARD-Korrespondent in Stockholm, hat darüber viel und ausführlich berichtet. Den einen galt der schwedische Weg als Vorbild. Für andere war er ein abschreckendes Beispiel. Das Prinzip der Freiwilligkeit, auf Empfehlungen zu setzen statt auf Verbote. Doch das hat nicht funktioniert, sodass die Regierung in Stockholm einen anderen Kurs eingeschlagen hat. Seit wenigen Tagen hat auch Schweden ein Pandemiegesetz. Seit wenigen Tagen gelten in bestimmten öffentlichen Einrichtungen Regeln, um die Ausbreitung der Pandemie zu stoppen und die Menschen stärker voneinander fernzuhalten und zu schützen. Carsten Schmiester ist schon eine ganze Weile in Deckung gegangen und hat so seine Erfahrungen gemacht zwischen 2 komplett unterschiedlichen Corona-Welten. Der deutschen und der schwedischen.
Die Pandemie hat auch in Schweden ihre Rituale. Für Journalisten zählt dazu schon seit dem vergangenen Frühjahr die regelmäßige Pressekonferenz von Folkhälsomyndigheten, der staatlichen Gesundheitsbehörde. Dienstags und freitags hat Anders Tegnell da seinen Auftritt. Staatsepidemiologe und der entscheidende Mann hinter dem schwedischen Corona-Sonderweg. Die Pressekonferenz wird online, live übertragen. Wir verfolgen sie nicht im Homeoffice, sondern im improvisierten Homestudio. Mit Computern, Laptops, schnellem Internet, mit spezieller Radiotechnik und Software. Punkt 14 Uhr legt Tegnell los. So gut wie immer mit dem Blick auf die Corona-Lage in der Welt.
Willkommen hit. Wir börjar med att titta på världsläget.
Spannend ist es nicht gerade und soll es wohl auch nicht sein. Nichts an Tegnell ist spannend. Der Mann präsentiert seine Zahlen und Ansichten ohne Regungen, meist im lässigen Pullover. Eine Hand in der Hosentasche, die andere am Kaffeebecher. Schwedens oberster Corona-Bekämpfer bleibt ruhig und stur. Sein Sonderweg wird wegen der überdurchschnittlich hohen Zahl von meist älteren Menschen, die mit oder an Corona gestorben sind, seit dem Winter lauter kritisiert, was ihn anscheinend nicht stört. Kritische Fragen prallen an ihm ab. Sehe ich nicht so. Ihre Meinung, nicht meine. Allerdings verliert die rot-grüne Minderheitsregierung langsam die Nerven und plant strengere Corona-Maßnahmen, wie etwa Zwangsschließungen von besonders stark besuchten Läden und Shopping-Malls. Das Ende des schwedischen Weges kommt in Sicht. Aber nicht das Ende des unwirklichen Lebens in diesem Land, das so anders tickt als Deutschland. Die meisten Leute scheinen sich noch immer keine größeren Sorgen zu machen. Die vielen Toten? Tja, Alte eben. Die wären ohnehin bald gestorben. Das hören wir hier oft. Anfangs haben wir uns gefragt, wie das mit dem schwedischen Wohlfahrtsstaat zusammenpasst. Diese Kälte, dieses Nicht-Kümmern. Ich glaube inzwischen, dass es gerade an diesem Staatsmodell liegt. Weil das Individuum frei sein soll von allen Verpflichtungen, hat der Staat sehr viel soziale Verantwortung übernommen. In guten Zeiten klappt das, aber nicht in der Krise. Doch Schweden hat seit mehr als 200 Jahren keine schwere Krise mehr erlebt und war auf die Pandemie denkbar schlecht vorbereitet, sagte Andreas Vladis, Professor für Katastrophenmedizin im schwedischen Sender SVT. Wir haben immer wieder auf die Mängel in der katastrophenmedizinischen Bereitschaft hingewiesen. Wenn man jetzt auf jemanden trifft, der von der heutigen Situation überrascht ist, sollte man dieser Person einfach nicht glauben. Wir sind in Deckung gegangen. Meine Frau und ich leben seit März freiwillig nach deutschen Pandemiegrundsätzen, also weitgehend isoliert zu Hause am Stadtrand von Stockholm. Die letzte Reportagereise nach Litauen habe ich im vergangenen Februar gerade noch machen können. Dann wurden immer mehr Grenzen geschlossen, vor allem für Leute aus Schweden. Der Sonderweg war unter anderem den Nachbarn Finnland, Norwegen und Dänemark von Anfang an nicht geheuer. Mir auch nicht. Natürlich habe ich in allen Berichten versucht, fair zu sein und distanziert und offen für alle Seiten. Trotzdem ist allein das Erwähnen von Zweifeln nicht immer gut angekommen. In Deutschland gibt es viele Leute, die meinen, dass das Böse um Bullerbü immer einen Bogen macht, für die Schweden die Projektionsfläche ihrer Träume ist. Wir erleben das hier in Teilen ganz anders und leben und arbeiten wie unter einer dicken Decke. Keine Reisen mehr, kaum persönliche Kontakte, auch nicht zu den Kindern und der Mutter in Deutschland. Stattdessen Familientreffen übers Handy und Online-Konferenzen. Besonders oft mit meiner Kollegin Sabine, die am anderen Ende der Stadt vor dem Computer sitzt und mit ihrer ganzen Kreativität gegen die Corona-Tristesse auch in der Berichterstattung ankämpft. Beispiel Nobelpreise. Bekanntgabe und vor allem die Verleihung im Dezember sind einer der glänzenden Fixpunkte im schwedischen Ereigniskalender. Normalerweise. Aber normal ist ja kaum noch was. Die prachtvolle Gala mit Preisträgern, Königs und mehr als 1000 Gästen fiel aus. Doch Sabine hatte da eine Idee.
Bei Sveriges Radio haben sie so einen Kellner interviewt und haben ihn halt dazu gefragt, wie das jetzt so ist, dass es jetzt nicht stattfindet und so. Und er gibt eigentlich so ganz süße Antwort. Dann sagt er, dass die Prinzessin Madeleine, dass er mit der mal Augenkontakt hatte und sie so genickt hat. Und da habe ich gedacht, also ein Vorabbericht zu einer Veranstaltung, die nicht stattfindet, da bleibt einem ja eigentlich nicht viel mehr, als zu sagen, was verpassen wir denn jetzt?
Und so kam dieser Kellner, Murat Tas, in den Vorbericht zur geplatzten Gala.
Ja, das känns jättetråkigt. Det är så härligt att vara där. Det är en sagovärld. Det går inte att beskriva. Man måste uppleva det.
Das ist wirklich schade, sagte er. Es ist so herrlich, dort zu sein. Eine Märchenwelt, die sich nicht beschreiben lässt. Das muss man einfach erlebt haben. Aber wir erleben so vieles nicht mehr in Schweden, wo der Alltag vieler Bürger weit weniger beeinträchtigt ist als bei uns in Deutschland. Die Arbeitswelt vieler Deutscher in Schweden ist es aber eben doch. Unser ARD-Studio macht da keine Ausnahme. Die Kolleginnen und Kollegen vom Fernsehen und Radio sehen sich kaum noch persönlich. Nur morgens zur gemeinsamen Handyschalte.
Hallo Carsten.
Hi, guten Morgen.
Moin. Kleinere Runde heute. Macht ihr was?
Das habe ich nicht verstanden.
Corona, überall und immer, seit fast einem Jahr nun schon. So viele andere Themen finden kaum noch oder keine Beachtung mehr. Greta Thunberg, die schwedische Klimaaktivistin, alle paar Wochen mal eine kleine Nachfrage. Gibt's die überhaupt noch? Und was ist mit Dänemarks harter Flüchtlingspolitik? Mit dem Streit um die neuen Ölfelder vor Norwegen? Mit den Schattenseiten der Tourismus- und vor allem Kreuzfahrtindustrie? Aber auch mit dem vorbildlichen finnischen Schulsystem, dem durchdigitalisierten Estland oder der fantastischen Chorkultur im gesamten Baltikum? Machen wir alles später, wenn Corona endlich vorbei und das letzte Wort über Anders Tegnell und seinen Sonderweg gesprochen ist, der uns hier beruflich, aber auch privat ans Limit gebracht hat und den König zu einem vielbeachteten Tabubruch. Eigentlich sagt Carl Gustav niemals etwas zur Politik. Aber bei seiner Weihnachtsansprache hat er es doch getan und auch mir damit aus dem Herzen gesprochen. Ich glaube, wir haben versagt. Viele Menschen sind gestorben, das ist furchtbar. Das schwedische Volk hat enorm gelitten.
Hey, hey. på blod och hopp som runnit slut. Jag sa till mitt hjärta tagga ner. Låt mig falla skär och salla rip. Ner, 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 ner. Nu är det för tungt och palla mer. Jag sa du måste orka. Jag sa var schysst mot mig. Jag sa du måste tåla. Du måste vara okej. Morgon när vi vaknar finns inget av oss två. Jag blir den som sakar och går tillbaks till går. Vem ser dig? Vem slås? Vem kommer ge sig?
Seralidu.
Hallo Rodothea, hier ist Katrin.
Hallo Katrin.
Rodothea Seralidu lebt und arbeitet in Griechenland. Im November habe ich sie angerufen und gefragt, ob sie Lust hätte, bei dieser Sendung mitzumachen. Sie hatte.
Ich habe gesehen, zwei Kollegen haben schon ihre Vorschläge geschickt, wie sie sich das vorstellen, ne? Also wie
genau.
Sie den Beitrag aufbauen wollen. Auch relativ konkret sogar.
Rodothea erzählte mir am Telefon, dass sie gerade die Frage sehr beschäftigt, wie viel Nähe und wie viel Abstand sie zu ihren Interviewpartnern halten müsse.
Telefon ablaufen. Aber es ist vielmehr so, dass die meisten Interviewpartner das nicht wollen. Also die haben die Befürchtung, dass es gefährlich sein würde. Und deswegen ziehen die meisten es vor, telefonisch mit jemandem zu sprechen oder online halt. Ne? Also ich habe es nach wie vor lieber, wenn ich dann tatsächlich vor Ort bin.
Ihre größte Herausforderung aber, sagt sie, sei es, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen. Jeden Tag. Und darüber würde sie gerne erzählen. Ihre Familie hat mitgemacht.
Γεια σας, κύριε Ιωάννου. Χαίρετε. Τι κάνετε?
Δόξα τω Θεώ, εσείς.
Καλά. Σας ακούω μια χαρά.
23. Dezember. Skype-Interview mit Christos Ιωάννου vom griechischen Industrieverband. Für die Sendung Campus und Karriere des Deutschlandfunks arbeite ich gerade an einem Beitrag zur Ausbildungsreform der griechischen Regierung. Mehr griechische Jugendliche sollen sich für eine Lehre entscheiden, schon nach der 9. Klasse, in einem dualen Ausbildungssystem wie in Deutschland. Die Audioqualität des Interviews schwankt stark. Teilweise kann ich Christos Ioannou nicht verstehen. Dass das so kommt, habe ich geahnt. Meine Kinder haben nämlich ausgerechnet während des Interviews Online-Unterricht, zum letzten Mal vor den Weihnachtsferien. Unser Internetnetz kann zwei Laptops und einen PC, die gleichzeitig streamen, nicht stemmen. Doch mein Interviewpartner konnte zu keiner anderen Zeit. Zumindest werde ich das Ganze ins Deutsche übersetzen, denke ich zwischendurch. Der Originalton ist dann nur wenig zu hören und das Interview gerettet. Beruflich gehe ich während des Lockdowns fast nur noch für Umfragen aus dem Haus. Dafür brauche ich eine Bescheinigung des Senders, meinen Presseausweis und ein Formular, in dem ich angebe, wohin ich genau gehe und warum das für meine Arbeit notwendig ist. Im Falle einer Kontrolle würde mich der Ausgang sonst 300 Euro kosten. Beim Smalltalk mit den Passanten dreht sich alles rund um die ungewöhnliche Situation, in der wir alle stecken. Die Athenerin Kleanthi zum Beispiel erzählt mir, sie habe so große Angst vor der Geldstrafe, dass sie das Haus wirklich nur verlasse, um Lebensmittel zu besorgen. Vorher schickt sie eine SMS mit der jeweiligen Ziffer an den griechischen Zivilschutz. Für den Supermarkt ist das die 2. Die Corona-Pandemie belastet die Menschen in Griechenland. Sogar an den Feiertagen im Dezember galt eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Im Januar wurde sie noch einmal verschärft. Schon ab 21 Uhr dürfen wir nicht mehr vor die Haustür. Kleanthi hat deshalb nur einen Wunsch fürs neue Jahr.
Frei sein. frei sein. Das ist doch wie ein Gefängnis gerade. Ich wünsche mir, dass wir endlich wieder frei sind.
Zurück zu Hause. Frei sein, das wünscht sich auch mein älterer Sohn Theonas. Er ist 10. Im September hatte das Schuljahr mit einer Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler angefangen. Im November beschloss die Regierung, dass griechenlandweit nur noch Online-Unterricht stattfinden soll. Mein Sohn hatte Glück. Er hatte sich zu seinem letzten Geburtstag einen Computer gewünscht. Viele seiner Mitschüler hingegen müssen auf das Smartphone ihrer Eltern ausweichen. Andere haben kein Internet und obwohl die Regierung angekündigt hat, allen Kindern während des Online-Unterrichts ein Tablet zur Verfügung zu stellen, hat sie ihr Versprechen noch nicht umgesetzt. Theonas würde gerne wieder in die Schule gehen, sagt er.
Weil ich kann nicht. Ich kann nicht mit meinen Freunden spielen. Wenn ich eine Pause hatte, dann konnte ich mit meinen Freunden spielen und Quatsch machen.
Und was machst du jetzt, wenn du Pause hast?
Ich esse. Nur essen. Essen und trinken.
Freunde darf Theonas während des Lockdowns nicht besuchen. Mit einer SMS an den Zivilschutz mit der Ziffer 6, was für sportliche Aktivität steht, treffen wir uns mit seinen Freunden manchmal draußen, gehen zum Beispiel auf einem nahegelegenen Hügel spazieren, umgehen dadurch praktisch das Verbot. Mein jüngerer, 6-jähriger Sohn Orpheus hingegen hat überhaupt keine Probleme mit dem Lockdown. Er war schon immer ein eher bequemer Typ und genießt die Zeit zu Hause.
Sag mal, Orpheus, wie findest du, dass du jetzt Unterricht zu Hause hast, Online-Unterricht?
Gut.
Magst du das?
Ja.
Seine Freunde sehe er schließlich jeden Tag im Internet, sagt Orpheus.
Das ist lebo. Sind bei euch die.
Auch wenn ich zwischendurch von einem virtuellen Klassenzimmer ins andere hin und her springen muss, damit Orpheus auf seiner Online-Plattform auch wirklich bei der richtigen Lehrerin landet, zumindest kann ich immer noch arbeiten und Geld verdienen. Bei meinem Mann Janis sieht es beruflich weniger gut aus. Er ist Musiker, spielt seit fast 20 Jahren hauptberuflich Gitarre bei der griechischen Reggae-Band Le Comondo. Eigentlich sind sie vor allem im Sommer ausgebucht, aber dieses Jahr lief anders.
Es ist sehr schwer, denn die Konzerte sind verboten und das ist unsere Haupteinnahmequelle. Im Sommer waren sie zwar erlaubt, aber die Vorlagen waren so streng, dass wir trotzdem nicht auftreten konnten. Denn auf unseren Konzerten tanzen die Menschen. Diese Regeln, 3 Meter Abstand, nur sitzen und nicht tanzen, hätten wir nicht einhalten können. Wir hatten dieses Jahr einen Auftritt im Fernsehen, im März. Danach kam nichts mehr.
Zwar haben auch die Künstlerinnen und Künstler in Griechenland pauschal Hilfsgelder für ihre Corona-Ausfälle bekommen, doch die Beträge sind klein. Janis hat insgesamt etwa 2.500 Euro bekommen fürs ganze Jahr. Wäre er Alleinverdiener? Ich will es mir gar nicht ausmalen. Ich bringe meinen Schwiegereltern Mariana und Theodoros Varnavas ein Backblech zurück. Sie wohnen nebenan. Ab und zu bringen sie Essen rüber, eine große Hilfe im chaotischen Corona-Alltag. Richtig besucht haben sie uns aber schon seit Monaten nicht mehr.
Ich bin ja nicht die Jüngste und habe verschiedene Vorerkrankungen, also habe ich Angst. Wir warten alle darauf, geimpft zu werden.
Bis es soweit ist, dauert es noch eine Weile. Momentan ist noch das Krankenhauspersonal dran. Die griechische Regierung wollte mit gutem Beispiel vorangehen und sich zum Impfbeginn als Erste impfen lassen. Doch neben dem Premier Kyriakos Mitsotakis und den Ministern haben sich auch die Vizeminister, Generalsekretäre, sogar die Ehefrauen der Minister impfen und sich von der Presse dabei ablichten lassen. Die Empörung in der Bevölkerung war so groß, dass Premier Mitsotakis dem Ganzen ein Ende bereitete. Ab dem 20. Januar soll nun die Allgemeinbevölkerung drankommen. Erst einmal die über 85-Jährigen. Meine Schwiegereltern gehören nicht dazu. Mein Schwiegervater ist 73 Jahre alt. Er hat eine dreifache Bypass-OP hinter sich. Dem unterfinanzierten griechischen Gesundheitssystem vertraut er wenig, auch wenn er der Regierung Mitsotakis nicht die Schuld daran gibt.
Dass wir uns isolieren, auch unsere Freunde nicht mehr treffen, das fällt uns schwer. Aber für uns ist es wichtiger, gesund zu bleiben. Unser Land hat eine 10-jährige Krise hinter sich und davon erholt hat es sich immer noch nicht ganz. Da ist es normal, dass die Regierung das wenige Geld, das sie zur Verfügung hat, nicht nur fürs Gesundheitssystem ausgeben kann. Sie muss auch andere staatliche Bereiche decken. Die Regierung hat jetzt zum Beispiel die Rüstungsausgaben angehoben. Wir haben ja nicht die Schweiz als Nachbarn, sondern Erdogans Türkei. Da müssen wir uns schützen können. Unter solchen Bedingungen bin ich für den Lockdown. Die Wirtschaft kann sich wieder erholen, die Gesundheit schwer kranker aber nicht.
In der Tat zeigt der lange Lockdown in Griechenland Erfolg. Von etwa 3000 Neuinfizierten Anfang November fiel die Zahl Anfang Januar auf wenige hundert am Tag. Solange aber weiterhin ein Großteil der Plätze in den Intensivstationen belegt bleibt, ist auch ein Ende des Lockdowns in Griechenland nicht in Sicht. Zumindest eine gute Nachricht gibt es aber. Die Grundschulen machen wieder auf, so richtig, mit Präsenzunterricht. Dann kann ich mich wieder auf meine Arbeit konzentrieren und habe ein paar Stunden am Tag Ruhe. Was für ein Glück!
Карантине, yeah.
Prodávam drogy, pičo, nestíham sáčkovat, no stop, jen váha, vážím si to 420 hovoru za den je trochu psycho 400 piko, zbytek pangle, dluhy a hydro
Žádní noví kamarádi nejsou vítaní 30 tracků za týden už nespomali Ceny za drogy šly nahoru, prý nouzový stav Vydělal předem na důchod, jenom za bílý prach
Jahrelang musste sich Kilian Kirchgessner die Prager Innenstadt mit Millionen von Touristen teilen. Doch seit der Corona-Pandemie bleiben die ausländischen Gäste weg. Die Hotels stehen leer und die Restaurants machen Verluste. Ein herber Schlag für die tschechische Tourismusbranche, die wieder auf bessere Zeiten hofft. Bis es aber so weit kommt, kann Kilian Kirchgessner, so wie viele andere Prager auch, seine Stadt ungestört erleben.
Der Wecker hat besonders früh geklingelt, damit wir jetzt schon hier stehen können, mein 6-jähriger Sohn und ich, beim Strahov-Kloster oben auf dem berühmten Hradschin, dem Prager Burgberg, läuten die Glocken zur Frühmesse, allmählich geht die Sonne auf. Unser Plan, eine Tour durch die historischen Gassen und damit es nicht langweilig wird für den 6-jährigen, haben wir die große Spiegelreflexkamera dabei und das Stativ. Fotografieren darf er, nur die vielen Knöpfe an der Kamera irritieren am Anfang.
Auf den oder auf den drücken? Den?
Ja. Es ist ein Prag, das wir beide noch nicht erlebt haben. Menschenleer sind die Straßen. Aus der Moldau tief unter uns steigt der Nebel empor. Und nirgendwo sind Touristen im Bild. Wegen Corona gehört Prag zum ersten Mal seit Menschengedenken ganz den Einheimischen.
Ich habe die Stoda-Fotografie.
Mein Plan geht auf. Durch den Sucher gewinnt mein Sohn einen neuen Blick auf unsere Stadt und er ist ausreichend geduldig, um meine Erklärungen anzuhören zum Strahov-Kloster, zur Prager Burg, den Adelspalästen auf der Kleinseite und der Karlsbrücke. Die großen geschichtlichen Zusammenhänge lässt er in Ruhe über sich ergehen. Seine Fragen aber gelten den wichtigen Details der Fresken und schmiedeeisernen Gitter.
Warum sind da so viele Gold?
Zumindest solche Spaziergänge sind wieder möglich. Beim ersten Lockdown im Frühling 2020 war das anders. Da war in Tschechien der Aufenthalt außerhalb des eigenen Hauses streng reglementiert. In Parks und in die Natur durfte man zwar noch, aber dazu zählen die Prager Sehenswürdigkeiten genau genommen ja nicht. Im März 2020 zählte Tschechien zu den Vorreitern bei der Pandemiebekämpfung. Viele Wochen früher als in Deutschland gab es eine Maskenpflicht. Es gab früh einen weitreichenden Lockdown und komplett geschlossene Grenzen. Und wohl auch deshalb so niedrige Corona-Zahlen, dass die meisten anderen Länder neidvoll nach Prag geschaut haben. Ende Mai 2020, als die Pandemie unter Kontrolle schien, führte ich zum ersten Mal nach mehreren Monaten wieder ein echtes Interview. Nicht per Internet, sondern bei einer tatsächlichen Begegnung. Nach Mladá Boleslav bin ich dafür gefahren, mit dem Auto etwa eine Stunde von Prag entfernt. In der Stadt hat der Autohersteller Škoda seinen Sitz. Zum Gespräch war ich verabredet mit Pavel Mertlík, dem Direktor der privaten Škoda-Hochschule, einer Kaderschmiede für angehende Manager. Mertlík war früher tschechischer Finanzminister, jetzt hatte ein imposantes Büro in einem früheren Kloster. Ich musste unterschreiben, dass ich keine Corona-Symptome habe, dann wurde ich vorgelassen und merkte gleich beim Smalltalk zur Begrüßung wieder, was alles bei rein digitalen Begegnungen auf der Strecke bleibt. Pavel Mertlík zeigte aus seinem Panoramafenster.
Tady byl klášter na tomto místě minoritů někdy od nějakého 14. století.
Auf diesem Platz hier stand seit dem 14. Jahrhundert ein Kloster. Nach der hussitischen Revolution waren hier böhmische Brüder tätig. Später mussten sie flüchten. Dieses Gebäude da drüben ist die historische Druckerei der böhmischen Brüder, in der sie die Bibel gedruckt haben. Das hat einen unglaublichen Genius Loki hier. Auch eine Klosterschule war hier untergebracht. Wir reden von 500 Jahren ununterbrochener Geschichte der Bildung.
Das alles erfuhr ich, bevor unser eigentliches Gespräch losging. Es sind atmosphärische Eindrücke, ohne die eine Reportage einfach nicht funktioniert. Auf Corona kamen wir dann auch noch zu sprechen. Pavel Mertlík sagte,
es ist nötig, dass die Wirtschaft grüner wird. Die tschechische Regierung erweckt den Anschein, dass sie das überhaupt nicht versteht, im Gegensatz zum Großteil der Europäischen Union. Daher kommt mein Pessimismus. Die Krise bietet eine Chance für sehr grundlegende strukturelle Änderungen, die zu einer ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Struktur der Volkswirtschaft führen. Ob wir das schaffen, davon wird abhängen, ob wir zur Prosperität zurückfinden oder nicht.
Nach einem Sommer mit vielen Corona-Lockerungen kam es dann in Tschechien zu einer dramatischen Wendung. Im Herbst 2020 entwickelte sich das Land, das die Pandemie im europäischen Vergleich mit am besten überstanden hatte, zum Schlusslicht. Die Fallzahlen schnellten in die Höhe und die lange sorglose Regierung ergriff wieder strengere Maßnahmen. Nach einer grünen Wende in der Wirtschaftspolitik, wie sie der Volkswirtschaftsprofessor Pavel Mertlík angemahnt hatte, sieht es übrigens bis jetzt nicht aus.
Dobrý den, vítejte na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Nejprve pan ministr zdravotnictví Jan Blatný.
Dobrý den, milé dámy.
Bei ihren Pressekonferenzen verkündete die Regierung schon in der Vorweihnachtszeit immer wieder neue und immer wieder andere Maßnahmen, um die Corona-Ausbreitung zu stoppen. Journalisten sind bei den Pressekonferenzen nicht mehr zugelassen, mit Ausnahme der Kollegen vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Tschechien und von landesweiten Fernsehsendern. Alle anderen können sich per Internet einwählen.
A datum, kdy se tak stane, bude čtvrtek.
Das ist der neue Reporteralltag im Corona-Winter. Für Abwechslung sorgen nur die unglaublichen Geschichten am Rande, die zeigen, wie sich die Tschechen durch die Pandemie mogeln, wie einst der brave Soldat Švejk durch den Ersten Weltkrieg. Die Geschichte vom Gesundheitsminister zum Beispiel, der an einem Tag sämtliche Restaurants des Landes schließen lässt und den Paparazzi kurz darauf erwischen, wie er mitten in der Nacht selbst ein Restaurant verlässt, natürlich auch noch ohne Maske. Schneller ist in Tschechien bislang noch kein Minister sein Amt losgeworden. Fest steht, bis zum nächsten persönlichen Interviewtreffen wie jenem an der Škoda-Hochschule im Frühling wird es wohl wiederum eine Weile dauern. Skype und Zoom müssen bis dahin reichen.
Nu
nous comme des couillons, on s'était bien moqué. Ces Chinois par millions qui avaient plus le droit de bouger, on n'a rien vu venir.
Le virus peut se pointer, on s'en fiche royalement. Nous on sait résister, demander aux Allemands, y a pas de quoi frémir.
Ni ne plus sortir, on va pas mourir.
Et puis c'est pas une petite grippette qui va nous bloquer le pays.
En France on n'est pas des mauviettes et on vit en démocratie.
Okay, dann beginnen wir mit den Gesichtern. Ich möchte zunächst in die Runde fragen, wie denn die Vorbereitungen für die nächsten Sendungen laufen. Läuft alles nach Plan? Habt ihr Rückmeldungen bekommen von den Autorinnen und Autoren?
Seit der Corona-Pandemie trifft sich die Redaktion der Gesichter Europas nur noch per Videokonferenz. Wenn es um Ideen geht, um Angebote von Reporterinnen und Reportern für die Gesichter Europas, dann müssen auch wir anders planen und abwägen, ob ein Thema momentan überhaupt realisierbar ist. Und längst nicht immer läuft alles nach Plan. Redaktion und Autorinnen und Autoren stehen in einem ständigen Austausch.
Also für Spanien schiebt sich tatsächlich bei zwei Autoren die Aufnahme nach hinten und wir überlegen jetzt, ob wir die Protagonisten überhaupt persönlich und mit Mikrofon treffen können oder ob das nicht doch dann eher per Internet oder gar Telefon laufen muss.
Also ich weiß, dass für die Portugal-Sendung die meisten Gespräche über Skype halt stattfinden werden. Oder die Interviewpartnerinnen und Partner zeichnen sich selbst auf und geben das Audio an unseren Autoren weiter.
Dann habe ich nur noch eine letzte Frage. Wir haben ein Exposé aus Frankreich bekommen zu den Regionalwahlen im Juni. Und zwar möchte die Autorin in die Bretagne reisen und recherchieren. Es geht um Landwirtschaft und Umweltschutz. Meint ihr, das ist im Juni schon realisierbar, dass wir so eine Sendung wieder in den Blick nehmen können? Oder sollen wir da noch ein bisschen warten?
Da sollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen zuwarten. Ich finde das sehr schwer im Moment vorauszusehen, was da möglich sein wird. Frankreich hat ja auch immer mit härteren Lockdowns als Deutschland Grenzen gesetzt. Insofern würde ich sagen, wir können vielleicht Interesse anmelden, aber wie die Sendung realisiert wird, sollten wir dann etwas zeitnäher erklären.
On a perdu tous nos repères à cause de cette épidémie. Macron défend les fonctionnaires et à Bercy, c'est une vraie gâchis.
C'est nom de nom, le médecin le plus écouté aurait des cheveux longs et l'accent marseillais.
On n'a rien vu venir. Et c'était pas écrit dans les cartes du tarot que notre idole aujourd'hui serait Madame Bachelot. On t'adore Roselyne, t'es notre héroïne, notre chloroquine.
Nous on était bien, mais maintenant c'est fini. On est loin d'être serein face à cette pandémie qu'on n'a pas vu venir. Et pourtant il y avait un signe prémonitoire. Le PSG s'était qualifié pour les quarts. À y réfléchir, ça voulait peut-être dire le pire est à venir.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale.
Dass der französische Präsident Emmanuel Macron zu Beginn der Pandemie im März 2020 Corona den Krieg erklärt hat, das hat dem Land den Ernst der Lage verdeutlicht. Die Pandemie hat Frankreich sehr früh und sehr heftig getroffen. Die Ansprachen des Präsidenten fielen danach weniger martialisch aus. Das Krisenmanagement der französischen Regierung aber stand in den vergangenen Monaten wiederholt in der Kritik. Susanne Krause, die seit Jahren aus Frankreich berichtet, sagt, es sei auffällig, wie die Regierung ihre Öffentlichkeitsarbeit hochgefahren und die Frequenz ihrer Presseeinladungen erhöht hat.
Nach Paris treibt es mich seit letztem Jahr nur alle paar Wochen mal. In der Metro fahren spürbar weniger Züge als früher, vor Covid-19. Touristen sind selten geworden. Viele Einheimische arbeiten seit Monaten im Homeoffice. Wehmütig denkt mancher an die berühmt-berüchtigte Formel zum Pariser Alltagstrott zurück. Metro, Boulot, Dodo. Also Mit der U-Bahn zur Arbeit, abends heim und ab ins Bett. Seit dem ersten Lockdown vor 10 Monaten jedoch bleibt, wer kann, zu Hause. Mein Zuhause ist seit vielen Jahren ein Dorf, 70 Kilometer östlich von Paris. Als Büro dient mir der Schreibtisch im Wohnzimmer mit weitem Blick ins Grüne. Der Ort zählt 140 Einwohner. Der erste Krämerladen ist 3 Kilometer entfernt, die nächste Kleinstadt 17. Rush Hour bedeutet hier 20 Autos in einer halben Stunde. Das Risiko, dass sich ein selbsternannter Dschihad-Terrorist hier verirrt, ist ziemlich gering. Und auch wenn 2 benutzte Einwegmasken auf der Dorfhauptstraße herumfliegen, die alte Dame nebenan kaum noch ihr Grundstück verlässt, sich das Covid-Thema in jeden Nachbarplausch hineindrängt, der traditionelle Grillabend im Dorfgemeinschaftshaus zum Nationalfeiertag Mitte Juli ebenso flach fiel wie nun auch der gemeinsame Umtrunk zu Jahresbeginn, der Alltag ist ländliche Idylle, weit ab vom Pariser Stress und Sorgenpotenzial. Und dennoch bin ich hier am Puls der Aktualität. Dank Highspeed-Internet. Und seit März 20, dem ersten Lockdown, geben sich Regierungsvertreter, Gewerkschafterinnen, Forscher und Aktivistinnen virtuell bei mir sozusagen die Klinke in die Hand. Technikaffin, typisch französisch.
Donc, merci à vous tous et toutes d'être là.
Erstmals hat auch der Bauernverband FNSEA seinen alljährlichen Neujahrsempfang für die Medien ins Internet verlegt. Pressekonferenzen finden eigentlich nur noch virtuell statt und beginnen, anders als früher, zumeist pünktlich. Neuerdings kommen auch Einladungen zu diversen Webseminaren, sei es von internationalen Institutionen wie der in Paris ansässigen UNESCO, von einheimischen Thinktanks oder von Aktivisten auf EU-Ebene. Mit 1-2 Klicks bin ich heute bei teils hochkarätigen Veranstaltungen dabei, zu denen ich früher manchmal gar nicht hätte anreisen können. Die Zeitersparnis ist immens. Was auf der Strecke bleibt, ist die Gelegenheit zum informellen Austausch am Rande der Konferenz, dem Plausch am Kaffeestand, zufällige Entdeckungen. Dafür bin ich jetzt besser denn je über die politischen Aktivitäten in Paris informiert. Mehrfach wurde ich in den letzten Monaten von Regierungsstellen mit Dokumenten beliefert, um die ich nie gebeten hatte und denen ich früher im Bedarfsfall hätte nachrennen müssen. Seit jeher erhalte ich wöchentlich per E-Mail Terminüberblicke gewisser Ministerinnen und Minister. Nunmehr auch von Ressorts, bei denen ich bisher nicht glaubte, dass deren Pressestelle von meiner Existenz und Tätigkeit etwas ahnt. Das zählt wohl nun zum Zeitgeist. Seit Frühjahr 20, als der erste strikte Lockdown endete, scheint die Regierung wortwörtlich komplett in Trab gekommen. Ganz so, als habe der Staatschef angeordnet, dass jedes Kabinettsmitglied mindestens einmal wöchentlich im Land einen Lokaltermin wahrnimmt. Das Ziel ist offensichtlich plakative Bürgernähe. Natürlich ist jedes Mal die Presse geladen, um über den schier unermüdlichen Einsatz der Regierung zu berichten. Natürlich sind Maske und Sicherheitsabstand Pflicht. Und häufig hat nur ein Novum, ein Pool von Journalisten Zutritt, je ein Vertreter pro Sparte, Zeitung, Radio, Fernsehen. Meine Interviews führe ich seit einem Dreivierteljahr hauptsächlich via Skype oder Zoom oder Teams.
Hallo?
Persönliche Begegnungen sind derzeit selten, wegen Covid-19 unerwünscht bei mancher Person, die ich befragen möchte. Doch die aktuelle Krisenlage, landes- und weltweit, führt dazu, dass in viele Gespräche via Bildschirm ein persönlicherer Ton einfließt. Bei meiner Arbeit ungemein hilfreich ist mein französischer Alltagserfahrungsschatz und ein gut gefülltes Adressbuch.
Coucou, bonjour, Suzanne.
Und von Zeit zu Zeit ein Besuch bei einer Freundin ein paar Dörfer weiter. Sylvie ist Ende 40. Die Tochter studiert in Paris, der Sohn in Marseille. Sie selbst bildet bei der staatlichen Arbeitsagentur in einem Pariser Vorort Ausbilder fort. Während der Kaffee durchläuft, erklärt Sylvie ihre Eindrücke vom neuen Alltag unter Covid-19.
Je ressens beaucoup d'angoisse.
In der Gesellschaft ist viel Angst zu spüren. Vielleicht wird mein Eindruck dadurch verstärkt, dass meine beiden Kinder dabei sind, erwachsen zu werden. Sie machen sich große Sorgen um ihren Einstieg ins Berufsleben.
Sylvie arbeitet mehr denn je. Die Arbeitsagentur hat viel Personal eingestellt, um all jene zu betreuen, die in der Corona-bedingten Wirtschaftskrise ihren Job verloren haben oder noch verlieren werden.
Regelmäßig versuche ich, mich selbst davon zu überzeugen, und das sage ich auch meinen Kindern, dass jede große Umbruchsphase immer auch Chancen bietet. Ich hätschle den mir eigenen Superoptimismus. Manchmal aber muss ich ziemlich tief graben, um ihn aufzustöbern. Teils vergesse ich, unter meiner Maske weiterhin freundlich zu lächeln. Aber das geht wohl keineswegs nur mir so. Wir alle sind derzeit ein bisschen krank oder am Genesen.
Geraume Zeit galt ich mit meinem Wohnsitz auf dem Land als Exotin. Doch seit letztem Sommer ist der Trend zur Flucht aus Paris und sonstigen Ballungsräumen unübersehbar. Im August sind bei mir gegenüber neue Nachbarn eingezogen. Eine Familie mit zwei Kindern, die bislang in einem Pariser Vorort lebte. Beim allerersten Besichtigungstermin drängten sie die damalige Besitzerin, die 1,5 Jahre vergeblich versucht hatte, ihr Haus zu verkaufen, sofort den Vorvertrag zu unterschreiben. Und dieses Beispiel ist beileibe kein Einzelfall.
Ich wollte einen Ausflug machen, Tessin, Italien und noch mehr. Ich die Welt weit bereisen und auch ferne Länder sehen. Doch beim Ausflug dann auf Rom gibt es eine Hustsituation. Und es hat noch fast einen Besuch in der Notstation. Ja, man weiss, was passieren kann, wenn man die Hand nicht nimmt vor's Maul. In Menschenmassen nur hustet, es fängt selten jemand cool. Und vom Schütteln mit der Hand geht so schnell wie beim Brand. Und der Coronavirus ist wie die Grippe im ganzen Land. Es gab viel Panik in den Dörfern. Hätte das Bundesamt für exotische und nicht anerkannte Viren müssen kommen, hätte die Kornet in den Strassen der Fiebermesserführer genommen und sie hätte geimpft und gespritzt, doch das hätte ich gleich nicht genützt. Das ganze Land in Quarantäne, es hat sich nichts mehr geschützt. Ich wollte einen Ausflug machen, Tessin, Italien und noch mehr. Ich wollte weltweit bereisen und auch ferne Länder sehen. Doch beim Ausflug dann auf Rom gibt es eine Hustsituation. Gott sei Dank, dass ich meine Maske schon lange drauf habe.
Marc Engelhardt berichtet für uns von Genf aus über Politik, über Wirtschaft, aber auch über Schweizer Kultur. Doch das ist in Corona-Zeiten alles andere als leicht. Zumal die Schweiz eine Eidgenossenschaft aus 26 Kantonen ist und jeder dieser Kantone seine eigenen Beschränkungen beschlossen hat. Zu Beginn einer Recherche stand also zunächst die Frage, welche Theater sind geschlossen, welche empfangen Publikum? Als Marc Engelhardt das herausbekommen hat, setzte er sich in den Zug.
Es ist der letzte Sonntag im November, der erste Advent. Ich sitze im Zug auf dem Weg von Genf nach Zürich. In Genf sind zu diesem Zeitpunkt Läden und Kulturbetriebe geschlossen, seit einem Monat schon. Die Corona-Fallzahlen waren so stark gestiegen, dass der französischsprachige Kanton sich dazu gezwungen sah. In der Deutschschweiz und in Zürich dagegen gibt es an diesem Adventssonntag nur wenige Neuinfektionen. Nach 3 Stunden Fahrt bin ich gespannt auf den Unterschied.
Geschätzte Fahrgäste, wir treffen in Zürich Hauptbahnhof auf Gleis 33 ein, Aufstiegsseite in Fahrtrichtung links.
In Genf war der Bahnhof fast leer, hier in Zürich sind die Bahnsteige voll. Eine Ebene weiter oben in der Wandelhalle mit ihrem künstlichen Wasserfall sind alle Läden offen und Menschen strömen durch die bunte Warenwelt. Auch durch die Altstadt schieben sich die Massen, denn es ist verkaufsoffener Sonntag. Und noch etwas hat offen, anders als in Genf, die Theater. Für eine Kulturreportage muss ich Ende November also einmal durch die Schweiz fahren. Im Theater Neumarkt treffe ich die Enthüllungsjournalistin Silke Grunwald, die ein Theaterstück über das wahre Schicksal einer Whistleblowerin geschrieben hat.
Jasmin Mottagemi war Angestellte bei Nestle im Bereich Lebensmittelsicherheit und hat dort Missstände aufgedeckt. Und das Wichtigste war erstmal, dass Jasmin Mottagemi bereit ist, sich mit mir auseinanderzusetzen, sprich, dass sie die Zeit findet, Interviews mit mir zu führen. Und stattgefunden hat das Ganze erstmal natürlich über digitale Plattformen, weil ich im Frühjahr dieses Jahres angefangen habe zu recherchieren. Das heißt, wir haben uns erstmal immer wieder in rechteckigen Kästen getroffen.
Erst im Sommer trafen sich die beiden persönlich. Dem Stück schadete das nicht. Der Bühnenmonolog aus Akten, Erinnerungen und Interviews wird ergänzt durch Gesang aus der Oper Elektra von Richard Strauss. Elektra, eine antike Whistleblowerin.
Sie haben etwas Fürchterliches vor.
Was haben Sie denn vor?
Gespannte Stille im Publikum. Alle tragen Maske, jeder zweite Platz bleibt leer. Nur 50 Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen an diesem Abend im Saal sein. Doch Julia Reichert, die das Zürcher Theater Neumarkt leitet und Whistleblowerin Elektra dramatisiert hat, ist froh, dass der Bühnenbetrieb überhaupt weitergeht.
Ich glaube, der Theaterbesuch als solcher, wenn man sich mal an die Maske gewöhnt hat, ist gar nicht so sehr anders. Es ist, denke ich, eher der Probenprozess und die Abläufe im Hintergrund, die wirklich nochmal sich sehr viel komplexer gestalten. Wir sind ein kleines Theater. Wie gut kann man einzelne Gruppen voneinander abschotten, dass, falls man einen Fall hätte, man noch gut weiterarbeiten kann?
Am Ende anhaltender Applaus. Viele Zuschauer seien dankbar, dass sie kommen dürfen, sagt Julia Reichert.
Es gibt Leute, die sich sehr, sehr freuen, weiterhin ins Theater gehen zu können. Und wir erleben auch ganz viel die Rückmeldung, dass die Dankbarkeit auch um Kultur, um ein bisschen andere Formen der Sinnstiftung ganz, ganz groß ist. Es gibt aber auch Menschen, die trauen sich gerade nicht.
Ich selbst freue mich, wieder einmal über ein Theaterstück berichten zu können. Vieles war anders. Die Interviews haben wir in einer großen Dachkammer geführt, in der sonst ganze Ensembles Platz finden. Mein Mikrofon hing am Ende einer 1,5 Meter langen Teleskopstange. Und natürlich trug ich eine Maske. Während ich sonst versuche, wortwörtlich nah dran zu sein, ging ich diesmal auf Distanz. Aus der Distanz sieht vieles anders aus. So blicken viele Zürcher an diesem Adventssonntag mit Zweifel in die französischsprachige Schweiz, die Romandie. Warum sind dort die Corona-Zahlen so hoch? Manche fragen offen, können sich die Frankophonen nicht einfach an die Regeln halten wie die Deutschschweizer? 6 Wochen später hat sich alles gedreht. In Genf sind die Corona-Zahlen niedrig, in Zürich sind sie hoch. Jetzt sind die Genfer Vorbilder. In Zürich sind die Theater geschlossen, wie inzwischen im ganzen Land.
Geschätzte Fahrgäste, wir treffen in Bielein auf Gleis 3 mit Aufstieg links.
Dennoch reise ich Anfang Januar nach Biel, eine Stadt, die genau an der Grenze des sogenannten Rösti-Grabens liegt, dort, wo Romandie und Deutschschweiz zusammenstoßen. Biel ist zweisprachig, ebenso das hiesige Kinder- und Jugendtheater La Grenouille, zu Deutsch der Frosch.
Mama! Mama! Der dicke Mann da drüben mit dem Ast auf der Nase, der liegt am Zaun und der bewegt sich nicht mehr.
Erste Probe für das Stück, was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute. Mit Abstand auf der Probebühne und Masken in den Pausen. Ende April soll Premiere sein, doch ob sie wirklich stattfinden wird, weiß auch Schauspielerin Clea Eden nicht. Sie ist Zweckoptimistin.
Ich kann gar nicht arbeiten, wenn ich mir vorstelle, dass wir nicht spielen werden. Ich weiß, dass wir eventuell nicht spielen, ich kenne das Risiko, aber ich muss irgendwie dran glauben, sonst würde ich jetzt was anderes machen.
Als bilinguale Schauspielerin spielt Eden in der deutsch- und der französischsprachigen Schweiz und hat dabei in den letzten Monaten festgestellt, wie groß die Unterschiede sind.
In der Romandie jetzt waren die Theater zu, ich konnte hier in Biel dann doch noch spielen. Dann hat der Kanton Bern plötzlich entschieden, dass jetzt alle Theater zumachen, das heißt, wir durften nicht mehr spielen. Und ja, die Entscheidungen, dadurch, dass wir kantonal entscheiden, sind ja völlig zu unterschiedlichen Zeiten gefallen. Und wenn das alles so unterschiedlich ist, ich weiß ehrlich gesagt nie, was gerade die geltenden Maßnahmen sind. Ich komme einfach an meinen Arbeitsplatz und schaue ein bisschen, wie es läuft.
Ein Problem für alle, die in der Schweiz reisen, auch für mich als Korrespondent. Und auch Charlotte Huldi, die künstlerische Leiterin von La Grenouille, weiß oft nicht mehr, woran sie ist.
Wir hatten so eine Tournee,
Während wir hier bei uns alles zu war, waren wir im Thurgau, in Liechtenstein und so weiter. Das ist natürlich absurd und gleichzeitig sind Vorstellungen, die dann in der Romandie sind, sind abgesagt. Also das so auf die kleinräumige epidemiologische Lage auszurichten, es ist auch nicht wirklich nachvollziehbar.
Dabei hätten Theater in der Krise eine wichtige Rolle zu spielen, glaubt Huldi. Doch die werde ihnen nicht zugestanden.
Das davon!
Die Proben gehen dennoch weiter. Aber ob ich Ende April für einen Premierenbericht nach Biel zurückkehren kann, das wird sich vermutlich erst kurz vorher entscheiden.
Mit Mikrofon und Maske. Reporteralltag in Corona-Zeiten. Das waren Gesichter Europas mit Beiträgen von Marc Engelhardt, Kilian Kirchgessner, Susanne Krause, Carsten Schmiester und Rodothea Seralidu. Die Musikauswahl und die Regie hat Simonetta Dibbern übernommen, Ton und Technik Hanna Steger. Unter Mikrofon war Katrin Michaelsen.